90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Was war das für eine Fußballwoche? In dieser Woche in der Champions League mit diesen großen Überraschungen, mit dem Aus vom FC Barcelona, mit dem Aus von Manchester City, das sich zwar angedeutet hat, aber dann am Ende auch tatsächlich so gekommen ist. Und dann natürlich auch noch das Duell gestern Abend zwischen Juve und Real Madrid. Einige dieser Mannschaften, die beteiligt waren an diesen Matches unter der Woche, die werden wir am Wochenende dann auch wieder erleben. Im Grunde werden wir alle erleben, aber wir sprechen jetzt über einige, die wir schon in dieser Woche gesehen haben hier bei 90 plus on air. Matchday, unseren 5 Fragen an das europäische Fußballwochenende, und zu den 5 Fragen gesellen sich ja dann am Ende der Sendung dann noch 3 gewagte Prognosen, wie immer aufgestellt von unseren Kollegen von 90 plus, und das sind heute Manuel Behlert und Christoph Albers. Hallo ihr beiden.
Servus.
Und wir starten in der spanischen Liga, in der Primera Division, mit dem Duell Barcelona gegen Valencia. Das wird am Wochenende um 16.15 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Und für den FC Barcelona gab es ja jetzt in der Champions League dieses bittere Aus gegen die Roma. Die Barcelona-Mannschaft konnte überhaupt nicht an ihre sonstige Form anschließen, konnte sich nicht durchsetzen gegen die Roma, die den Rückstand aus dem Hinspiel drehte und damit Barcelona einen richtigen Nackenschlag in dieser Woche versetzte. Christoph, wenn man jetzt auf das Spiel gegen Valencia guckt, dann stellt sich die Frage, weil Barcelona ja so durch die Liga gecruised ist und immerhin 38 Spiele ungeschlagen ist, schaffen sie am Wochenende dann in der Liga diesen Rekord als einzige Mannschaft bisher in der Geschichte der Liga 39 Mal ungeschlagen zu bleiben? Und ist das dann ein Trost für die Blamage von der Woche?
Ja, das ist im Vorfeld natürlich schwierig zu beantworten. Also es wird im Wesentlichen darauf ankommen, wie der FC Barcelona jetzt mit diesem Rückschlag umgehen wird. Also wenn sie das wirklich gut verdauen, und gerade in einem Heimspiel sind sie ja sonst auch immer stark, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie ein ordentliches Spiel abliefern und vor allem jetzt auch als Trotz das Ding dann zumindest nicht verlieren. Aber es wird sicherlich sehr, sehr schwierig sein, denn der FC Valencia ist wirklich sehr, sehr gut drauf und hat zumindest insgesamt einen relativ ähnlichen Ansatz wie die Roma. Sehr wuchtig, mit viel Tempo, hohem Anlaufen. Das könnte sehr, sehr gefährlich werden für Barcelona.
Und man hat ja bei Barcelona unter der Woche auch gesehen, die Defensive, die kann ganz schön wackeln, wenn sie eben so unter Druck gesetzt wird wie von der Roma. Und jetzt fällt dann auch noch offensiv Messi aus. Also es sind eigentlich, oder möglicherweise ist er zumindest nicht mit dabei, ist fraglich. Es wären ja dann 2 ziemliche Funde, die da Barcelona dann überwinden müsste.
Ja, der Messi-Ausfall wäre sicherlich sehr, sehr bitter, weil ich meine, gut, auch wenn er Dienstag nicht so performt hat, denke ich, dass er gerade in der Liga denn auch wieder gut aufspielen würde. Das wäre ein sehr, sehr herber Ausfall, wobei ich nach wie vor glaube, dass er doch mitspielen kann. Ich glaube nicht, dass Valverde in so einem Spiel denn auf ihn verzichten wird. Er hat ja schon zuletzt auch bewiesen, dass er durchaus bereit ist, da ein gewisses Risiko einzugehen, um ihn zu bringen. Viel schwerer wiegen könnte auch noch der Ausfall von Rakitic, der deutlich wahrscheinlicher noch ist, der ja gestern operiert wurde, nachdem er sich gegen Rom den Finger gebrochen hat. Rakitic ist in dieser Saison immens wichtig und ich finde auch, dass er sein Spiel unter Valverde nochmal deutlich weiterentwickelt hat. Er holt sich tiefer die Bälle ab, gestaltet das Spiel. Seine Bedeutung sollte man sicherlich nicht unterschätzen und er wurde auch zuletzt wenig geschont. Das zeigt auch, dass Valverde ihm eine gewisse Wichtigkeit da doch zugesteht. Von daher glaube ich, dass dieser Ausfall gar nicht so unerheblich sein wird.
Aber dieser Champions League Ausfall beziehungsweise das Aus, das lastet natürlich ziemlich über Barcelona. Die Stimmung trotz der souveränen Führung in der Meisterschaft, die ist schon ziemlich angeknackst da in Barcelona. Was glaubst du, wird das für Auswirkungen haben? Vor allen Dingen nicht nur jetzt auf das nächste Spiel, sondern müssen wir vielleicht auch schon mal ein bisschen drüber hinausblicken. Da wird sich sicher zur neuen Saison dann auch einiges tun.
Davon ist Stand jetzt auszugehen. Ich glaube, dass das ganze Saison ziemlich ruiniert. Klar, die Erfolge in der Liga und wahrscheinlich dann auch im Pokal, das Finale steht ja auch bald an, trösten so ein bisschen darüber hinweg, aber letztendlich ist die Champions League das Maß aller Dinge und ein erneutes Aus im Viertelfinale ist sicherlich das, was man sich am wenigsten gewünscht hat. Vor allem, wenn ja der Erzrivale Real Madrid dann vielleicht sogar den 3. Titel in Folge holt. Ich glaube, dass da nochmal Konsequenzen gesetzt werden und dass es da nochmal eine neue Entwicklung gibt. Es kreisen ja auch schon Namen rund ums KMU wie Antoine Griezmann. Und gerade wenn dann auch Andres Iniesta, wie man jetzt vermehrt hört, vielleicht doch dann zum Saisonende geht, dann muss auch was passieren. Also auch was die Hierarchie angeht und die ganze Dynamik in der Mannschaft.
Manu, aus deiner Sicht nur auf Spielerseite oder wird auch auf der Trainerposition was passieren? Ich meine, Valverde holt den Meistertitel, aber das ist ja keine Jobgarantie dann in Spanien unbedingt.
Nee, aber ich glaube nicht, dass nach einem Jahr beim FC Barcelona dann schon so eine drastische Veränderung vorgenommen wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass, wie Christoph das schon angedeutet hat, dass sich da einige Personalien im Kader ändern werden, dass die Kaderzusammenstellung ein bisschen überprüft wird, dass vielleicht auch intern angeregt wird, dieses 4-4-2, das er gespielt hat, zu überdenken. Ich bin auch der Meinung, dass er auch einen Anteil an dem Ausscheiden hat, denn ich finde, er hat viel zu spät reagiert bei der etwas pragmatischeren Herangehensweise nach dem 4-1, das meiner Meinung nach im Hinspiel ja schon ein bisschen getäuscht hat, wo die Roma doch unter Wert geschlagen wurde. Auch dann André Gomes zu bringen für Iniesta, das waren falsche Signale. Ich finde, er hat Fehler gemacht, aber er ist auch das erste Mal bei so einem großen Club tätig wie dem FC Barcelona, wo er unter enormem Erfolgsdruck steht. Ich denke, er bekommt auf jeden Fall noch ein Jahr und vor allem einen wichtigen Transfersommer, in dem dann reagiert werden kann. Und wenn es in der nächsten Saison tatsächlich ähnlich aussieht im internationalen Geschäft, dann sollte man sich beim FC Barcelona Gedanken machen. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich da keine Trainerdiskussion aufkommen.
Dann gucken wir nochmal.
Ich bin da voll bei Manu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt auch alles über den Haufen wirft, vor allem weil die pragmatische Spielweise ja bis dato auch immer gelobt wurde, weil der FC Barcelona jetzt wesentlich effizienter war und auch alle engen Spiele eigentlich für sich entscheiden konnte. Jetzt das durch so ein Ereignis alles über den Haufen zu werfen, wäre, glaube ich, auch Quatsch.
Dann gucken wir nochmal auf den Gegner. Du hattest schon die Stärken von Valencia ein bisschen rausgehoben, Christoph. Wenn wir auf die Bilanz gucken, 8 Siege, 1 Unentschieden aus den letzten 9 Spielen. Die sind ja unheimlich formstark und vor allen Dingen auch unheimlich defensiv stark und auswärts stabil.
Ja, also insgesamt ist Valencia in dieser Saison einfach bemerkenswert gut unterwegs. Fast alle Spieler sind fit. Das trägt sicherlich auch dazu bei. Der Konkurrenzkampf ist groß, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Spieler wie Santi Mina, der wirklich auch eine ganz starke Saison spielt, momentan eher von der Bank aus zugucken muss, ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ich meine, sie stehen nicht zu Unrecht auf Platz 3 und werden sicherlich auch darum kämpfen, da zu bleiben oder schielen vielleicht sogar noch auf den 2. Platz. Also die bemerkenswerte Saison jetzt zu vergolden, wäre sicherlich auch für die Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Und die Mannschaft hat unfassbar viel Qualität, gerade mit dem zuletzt herausragenden Rodrigo Moreno, der ja nicht zuletzt im Länderspiel auch gegen Deutschland getroffen hat, hat man da vorne auch echt eine Waffe. Gerade wo Simone Sasa, der ja wirklich in der Hinrunde unglaublich stark war, zuletzt zumindest, was die Tore angeht, ein bisschen geschwächelt hat.
Und bis auf Coquelin sind ja auch alle fit, also das ist dann natürlich auch schon mal eine wichtige Geschichte, wenn man denn zum FC Barcelona reist. Ja, die Eingangsfrage, Ligarekord als Trost nach der Blamage für Barca. Christoph, wie siehst du es? Glaubst du, Barca gewinnt am Wochenende oder verliert zumindest nicht?
Sie werden zumindest nicht verlieren. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es wieder ein Unentschieden gibt. Im Zweifel, aber gerade zu Hause denke ich, dass zumindest ein Sieg nicht unrealistisch ist. Also verlieren werden sie auf keinen Fall.
Barcelona hat 25 der letzten 27 Heimspiele gewinnen können. Manuel, was glaubst du?
Ich denke auch, dass Barca eine Reaktion zeigen wird, trotz der Ausfälle. Ich rechne mit einem Sieg, aber mit einem knappen 1-0, 2-1. Barcelona ist sowieso in dieser Saison keine Mannschaft, die die Gegner reihenweise in Grund und Boden spielt und ist eher ein bisschen ergebnisorientiert. Das wird sich dann auch gegen Valencia zeigen.
Dann sind wir gespannt, wie es ausgehen wird am Wochenende, Samstag 16.15 Uhr, also Anstoß im Camp Nou. Und wir blicken gleich in die Premier League zu einer weiteren enttäuschten Mannschaft aus der letzten Woche und das sogar gleich in mehrfacher Hinsicht, Manchester City nämlich. Die sind zu Gast bei Tottenham und darüber sprechen wir gleich hier bei 90plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
unser Vorausblick auf das Fußballwochenende in Europa hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de mit Manuel Behlert und Christoph Albers von 90 Plus und Malte Asmus von meinsportradio.de. Wir blicken in die Premier League zum Duell zwischen Tottenham und Manchester City. Ja, Manchester City, die haben in der letzten Woche einiges an Nackenschlägen zurück oder einstecken müssen. 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Wann gab es das zuletzt unter Pep Guardiola? Da können sich nur die Älteren, beziehungsweise kann sich gar keiner erinnern, weil das schon sehr, sehr außergewöhnlich ist. 2-mal gegen Liverpool verloren, aus der Champions League ausgeschieden, letzte Woche gegen Manchester United, die vorzeitige Meisterschaft nicht eintüten können. Jetzt geht's am Wochenende gegen Tottenham im Grunde auch wieder für die Citizens darum, die Meisterschaft jetzt endgültig klar zu machen. Manu, müssen die Citizens die Party erneut verschieben oder können sie es am Wochenende eintüten und dann sich zumindest ein kleines Trostpflaster holen?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also es wird mental gar nicht so einfach sein, diese Rückschläge jetzt, die sie in der Champions League hatten, zu verdauen. Die Guardiola-Elf ist ja von Beginn an ein hohes Tempo gegangen und man hatte in den letzten Wochen auch schon vor dem Champions League-Spiel gegen Liverpool so einen kleinen Kräfteverschleiß gemerkt. City ist jetzt mental angenockt und Tottenham in den letzten Wochen wieder die Ergebnismaschine, die sie am Saisonbeginn schon waren. Sie hatten ja eine kleine schwächere Phase zwischendrin gehabt. Letzte Woche ein 2-1 gegen Stoke in Stoke. Das ist gerade beim Abstiegskandidat immer ein sehr unangenehmes Spiel. Sie treffen wieder in den entscheidenden Phasen. Sie sind defensiv wieder stabiler und haben auch ihrerseits ihr Champions League-Ausscheiden relativ gut verdaut. Haben jetzt Liverpool und Manchester United in Reichweite und in der Tabelle gute Chancen, auch noch ein bisschen was nach oben zu machen. Nach hinten sieht es sehr gut aus. Das sind 10 Punkte, glaube ich, Vorsprung auf Chelsea auf den 5. Also direkte Champions League-Qualifikation ist auch durch. Tottenham hat also keinen übergroßen Druck und trifft auf ein leicht angenocktes Manchester City. Dementsprechend kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da am Wochenende für die Spurs was geht und dass City vielleicht sogar nochmal eine Woche warten muss.
Christoph, wie siehst du es? Sind die Citizens wirklich so angenockt oder gibt es diese Trotzreaktion? Kriegt Pep Guardiola die Mannschaft wieder aufgebaut, dass sie dann jetzt sagen, jetzt erst recht?
Also aktuell wirkt es für mich nicht so. Gerade so die Reaktion blieb ja zuletzt dann mehrfach aus. Ich finde gerade so der Rückschlag, das 1-1 jetzt unter der Woche gegen Liverpool und danach ging es dann ja immer weiter bergab. Also ich habe nicht das Gefühl, dass City gerade in der Mannschaft den Charakter hat, um dann das Spiel nochmal umzubiegen oder die Situation dann nochmal so anzunehmen. Gerade der Fehler von Otamendi, der sicherlich auch mal passieren kann, aber ist dann auch für mich ein Zeichen, dass es in der Mannschaft derzeit nicht so stimmt und dass zumindest auch das Selbstvertrauen deutlich gelitten hat. Zudem kommt mit Tottenham ja auch ein Gegner, der sehr, sehr stark bei Kontern ist und gerade auch auf das Spiel von City sehr, sehr gut reagieren kann. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass Manu recht hat und die Meisterfeier erneut verschoben werden muss.
Manu, wie sehr hat denn eigentlich dieser Ruf von Pep Guardiola jetzt gelitten darunter, dass man eben diese Niederlagen kassiert hat, dass man nicht vorzeitig Meister geworden ist? Das wird man sicher noch verschmerzen können, aber dass man eben in der Champions League ausgeschieden ist, dieses große Ziel auch in diesem Jahr wieder nicht erreicht. Und da rennt ja City jetzt schon ewig hinterher.
Ja, es werden natürlich mehr kritische Fragen gestellt als in der letzten Saison. Das ist aber auch ganz logisch. In der letzten Saison konnte man sagen, das ist die Eingewöhnungsphase. Pep Guardiola hat ja unglaublich viel verändert, hat die Strukturen angepasst, hat seinen Kader so nach seiner eigenen Meinung zusammengestellt, hat viel Geld ausgegeben. Klar, bei der ersten Saison ist das immer ein bisschen schwierig. Dementsprechend konnte man auch in der Liga nicht so konstant spielen. Jetzt ist Guardiola im zweiten Jahr. Jetzt hat er nur noch an Stellschrauben drehen müssen. Und da wurde schon mehr erwartet als ein Champions League Viertelfinal aus. Man muss sagen, im Hinspiel hat Liverpool das hervorragend gemacht. Im Rückspiel war City aber auch auf einem guten Weg. Das kamen einfach auch relativ viele Faktoren zusammen. Das ist, wenn man so die Guardiola Champions League Geschichte der letzten Jahre zusammennimmt, ist da immer ein paar Dinge. Natürlich hat er auch Schuld, Mitschuld daran, aber es gibt immer ein paar Dinge wie Verletzungssorgen, wie, ein bisschen Pech, wie es damals bei Bayern gegen Atletico der Fall war. Häufig auch die Auswärtsspiele, die verpennt werden, so wie es jetzt auch in Liverpool war. Und im Rückspiel muss man auch sagen, auch ein bisschen Pech dabei, als das 2-0 das Sané erzielt hatte, abgepfiffen wurde, vollkommen unsinnigerweise, weil der Ball klar ersichtlich vom Gegner kam. Im Hinspiel hatte er schon Pech, weil ein reguläres Tor aberkannt wurde und das 1-0 für Liverpool abseits war. Das sind so Faktoren, die eine Rolle spielen, aber natürlich darf sich Manchester City A im Hinspiel nicht so überrumpeln lassen und B muss dann im Rückspiel auch bisschen mehr kommen. Aber nach dem 1-1 war natürlich, also City hatte das Spiel in der ersten Halbzeit ziemlich gut unter Kontrolle, hatte gute Chancen nach dem Pfostenschuss von Bernardo Silva, hat Liverpool komplett hinten reingedrückt. Das zentrale Mittelfeld von Liverpool war überhaupt nicht existent. Und dass dann bei so einer offensiven Ausrichtung die Kontergefahr natürlich hoch ist, ist vollkommen logisch. Und das hat man sich dann mit dem 3-0 im Hinspiel selbst zuzuschreiben. Das war in der Vergangenheit auch häufig so, dass auswärts eben, dass eine relativ große Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen besteht und die muss er in den Griff bekommen. Ansonsten kann das auch in der nächsten Saison wieder sehr schwer werden mit dem Champions League-Titel. Ich meine, er hat jetzt angekündigt, oder es stand in diversen Zeitungen, dass er noch investieren möchte im Sommer, aber auf so vielen Positionen braucht er gar nicht investieren. Der Kader ist gut. Ich denke nicht, dass das auch dann lange mitgemacht wird, noch von den Scheichs, wenn nochmal 300 Millionen investiert werden und dann wieder nichts dabei herumkommt. Also er muss sich schon kritischen Fragen stellen, er muss sich schon auch eine gewisse Kritik gefallen lassen, aber man sollte das Ganze ein bisschen differenziert sehen. Also es sind schon gute Ansätze dabei, aber wenn er bei Manchester City aufhört und die Champions League nicht gewonnen, dann kann man durchaus sagen, dass das gerade hinsichtlich dieser Aussagen oder Ausgaben ein gescheitertes Projekt war.
Also wie sieht's denn am Wochenende aus, Christoph? Was glaubst du, wie geht's aus ergebnistechnisch?
Ich glaube, dass Tottenham unentschieden holt.
Manu?
Das glaube ich auch. Ich kriege Tipp auf ein 1-1 oder sogar 2-2.
Also, das werden wir dann auch sehen. Samstag 20:45 wird das Ganze angepfiffen bei Tottenham zu Hause. Werden wir dann das Duell gegen Manchester City verfolgen können und gleich verfolgen wir hier bei uns auf meinsportradio.de bei 90plus und rmatchday die Serie A und blicken zum Duell Milan gegen Napoli.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
90plus und Airmatchday auf meinsportradio.de. Jetzt blicken wir in die Serie A zum Duell zwischen Milan und Napoli. Für beide Mannschaften geht's ja noch ein bisschen was. Milan will nach Möglichkeit ja europäisch spielen. Momentan stehen sie auf Platz 6, hatten also einen Europa-League-Platz inne, aber müssen aufpassen, von hinten kommt die Fiorentina, nur 2 Punkte zurück. Und nach Möglichkeit schielen sie vielleicht auch noch so ein bisschen in Richtung Champions League. Da sind es allerdings 8 Punkte, die sie da aufholen müssten. Von daher wäre ein Sieg am Wochenende gegen Napoli natürlich Pflicht. Und auch Napoli, die haben noch hohe Ambitionen. Als Tabellenzweiter liegen sie 4 Punkte hinter Juve, schielen noch in Richtung Meisterschaft. Christoph, wer von beiden hält denn die Minimalchance auf die Maximalziele aus Ihrer Sicht aufrecht?
Ich glaube, das wird ein sehr, sehr enges Spiel. Milan unter Gattuso ja bekanntermaßen deutlich, deutlich besser geworden, deutlich stabiler geworden. Müssen jetzt in diesem Spiel ja gleich auf 2 wichtige Abwehrspieler, auf Bonucci, der gelb gesperrt ist, und auf Romagnoli verzichten, was natürlich ein herber Rückschlag ist, weil gerade auch die defensive Stabilität natürlich enorm wichtig ist gegen eine Mannschaft wie Neapel, die offensiv ihre Stärken hat. Von daher glaube ich, dass Milan das relativ schwierig haben wird, hinten dicht zu halten, aber gerade zu Hause mit dem neuen Selbstverständnis ist ihnen durchaus was zuzutrauen. Bei Neapel auf der anderen Seite zuletzt ja ein bisschen abgebaut, nur 2 Siege aus den letzten 5 Spielen, auch nicht mehr so selbstverständlich in der Offensive, gerade weil auch Dries Mertens nicht mehr so trifft. Ich glaube jetzt 4 Spiele in Folge ohne Treffer. Da haben beide Mannschaften mit so kleineren Problemen zu kämpfen, sind nicht so ganz optimal aufgestellt vor diesem Spiel. Von daher erwarte ich ein sehr, sehr enges Spiel. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Milan mit der neuen Mentalität sogar als Gewinner vom Platz geht. Neapel darf sich einfach überhaupt kein Patzer mehr erlauben, um noch irgendeine Chance zu haben. Und gerade ja, um vor dem wichtigen Duell mit Juventus Turin in 2 Wochen zumindest eine einigermaßen gute Ausgangssituation zu haben. Während Milan sich aber auch kein Patzer erlauben darf, weil auch das sehr, sehr formstarke Florenz hinter ihnen lauert. Also ich glaube, das wird ein Spiel mit beiden Mannschaften unter Druck, mit beiden Mannschaften nicht ganz in Topform, in Top-Aufstellung. Ich tendiere eher zu Milan.
Was sind da so Kernduelle in dem Duell jetzt zwischen den beiden, die du auf dem Platz sehen würdest? Wo könnte es sich entscheiden? Du hast ja schon die Ausfälle in der Abwehr angesprochen. Das ist natürlich eine ziemliche Schwächung dann auch für Milan. Und Bonucci, den ersetzt man jetzt ja nicht so eben.
Nein, das ist eben das Problem. Vor allen Dingen, weil Romagnoli ja auch noch ausfällt. Mit Musacchio hat man sicherlich auch noch einen guten Mann in der Hinterhand. Aber dann wird's auch schon dünn. Da fehlt es denn in der Abwehr schon so ein bisschen an Substanz, um das denn aufzufüllen. Ansonsten ist in so einem Spiel natürlich immer mal wieder das Mittelfeld auch sehr entscheidend, um das vielleicht auch vorher abzufangen. Da ist ja zum Beispiel auch ein Lucas Bilia, der ja wirklich dafür bekannt ist, auch ein Mittelfeld gut zu ordnen und das solide aufzustellen. Da werden sie sicherlich interessante Duelle abspielen, auch mit Franck Cassi, der natürlich mit seiner Physis überzeugt. Auf der anderen Seite hat Neapel natürlich auch ein sehr, sehr starkes Mittelfeld mit Jorginho, Alan, Hamsik oder Zielinski, je nachdem, wer denn am Ende spielt. Ich erwarte, dass da sehr, sehr wichtige Duelle stattfinden werden. Und beim Milan ist natürlich dann die Frage, wer soll vorne die Tore schießen? Also das ist in letzter Zeit relativ schwer auszumachen. Also Kandidaten sind natürlich irgendwie André Silva, der zuletzt so eine kleine Renaissance hatte, Patrick Cutrone oder auch Suso, von dem ich sehr, sehr viel halte. Aber ich sehe schon, dass sich die wichtigen Duelle eher im Mittelfeld oder in Milans Defensive bzw. Napolis Offensive dann am Ende finden werden.
Manu, wie siehst du die Position der beiden, beziehungsweise die Position haben wir geklärt, aber wie siehst du den Ausgang dieses Duells? Wer erhält sich denn die Minimalchance offen?
Das ist ganz, ganz schwer zu prognostizieren. Neapel hat in den letzten Wochen tatsächlich ein paar Probleme gehabt, hat wieder mal, wie in den letzten Jahren auch schon häufiger, in der Rückrunde das ein oder andere Spiel gepatzt, in dem man jetzt keinen Patzer erwarten konnte, hat sich zuletzt auch wirklich relativ knapp aus der Affäre gezogen, wenn sie ihre Spiele gewonnen haben. Ich denke, dass auch der Druck beim SSC Neapel noch ein bisschen größer ist, weil Milan unter Gattuso jetzt schon gezeigt hat, dass der Trend in die positive Richtung geht. Haben sich wieder an die Europapokalplätze herangekämpft, haben wirklich eine ganz gute Chance, da auch noch was zu erreichen. Ich denke, wie Christoph schon gesagt hat, ich sehe auch eher ein bisschen den AC Mailand vorne. Unter Gattuso sind sie so ohnehin defensiv stabil. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie ohne die fehlenden Spieler in der Verteidigung eine relativ gute Grundordnung hinbekommen werden und dass das dann dafür reicht, zumindest einen Punkt zu holen. Der 8-Punkte-Rückstand auf die Champions-League-Plätze ist zwar relativ groß, aber Roma und Lazio spielen die im direkten Duell gegeneinander. Das heißt, da wird auf jeden Fall einer patzen. Also wenn Milan das Spiel gegen Neapel gewinnt, dann ist vielleicht nochmal ein bisschen Euphorie am Ende vorhanden und dann geht nochmal was nach oben.
Was tippst du ergebnistechnisch?
Das kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Tagesform von Neapel an und ob tatsächlich die Grundordnung in der Milan-Defensive gut ist, aber ich würde 1-1 oder ein 2-1 für Milan für möglich halten.
Christoph, du hast deine Tendenz ja eben schon genannt, aber das Ergebnis, das muss ich noch wissen.
Ja, ich tendiere tatsächlich auch zum 2-1 für Milan. Ich glaube nicht, dass sie vor dem Hintergrund der Ausfälle zu Null spielen können, aber ich glaube schon, dass sie es am Ende für sich entscheiden werden. Deswegen gehe ich mit Manu und sage auch ein 2-1.
Aus der Serie A springen wir rüber in die Bundesliga und da steht an diesem Wochenende ja das mit Spannung erwartete Ruhrpott-Derby auf dem Programm. Schalke hat Heimrecht, liegt mit 52 Punkten, 20 Punkte hinter dem deutschen Meister Bayern München auf Platz 2, aber nur ein Punkt vor den Dortmundern und damit könnte sich an diesem Wochenende dann am Sonntag um 15.30 Uhr schon ein bisschen was in Sachen Champions League Platz beziehungsweise Reihenfolge in Sachen Champions League dann ändern. Dortmund könnte Schalke mit einem Sieg überholen. Das Hinspiel, das hatte es ja absolut in sich. Diese Aufholjagd, die dort geleistet wurde, dieses Vollgasspiel, das am Ende mit 4-4 ausging, das ist ja noch bestens in Erinnerung. Manu, wer setzt sich denn jetzt in diesem Duell durch? Setzt sich Schalke ab und zieht an Dortmund vorbei oder weiter weg oder kann Dortmund nochmal vorbeiziehen? Alles offen.
Also eine Prognose für dieses Spiel in dieser Bundesliga-Saison und unter Berücksichtigung des Hinspiels zu treffen, ist unglaublich schwer. So sah es vor 2 Wochen noch aus, als ob Schalke nach der großen Serie, die sie hatten, deutlich mit Rückenwind in das Duell gehen wird, nachdem Dortmund 0-6 in München verloren hat. Jetzt hat letzte Woche Dortmund aber 3-0 gewonnen und Schalke in Hamburg verloren. Also die Vorzeichen haben sich jetzt zwar nicht komplett gedreht, aber doch ein bisschen verändert. Schalke muss eine Reaktion zeigen. Dortmund will auf keinen Fall die Saison beenden, ohne ein Derby gegen Schalke gewonnen zu haben, gerade weil das Hinspiel wie eine Niederlage sich anfühlt. In den letzten Spielen hat man bei Dortmund viel vermisst, vor allem in der Offensive, finde ich. Jetzt auch die Tore gegen Stuttgart, das war ein Tor war relativ gut rausgespielt. aber das 1-0 beispielsweise von Pulisic war eine verunglückte Flanke, was Dortmund in diesem Spiel halt auch gebraucht hat, um dann ein bisschen in der Offensive was kreieren zu können. Beide müssen auf jeden Fall sehr konzentriert spielen, denn die individuelle Klasse in beiden Offensiven ist hoch. Schalke hat Guido Burgstaller, der extrem viel arbeitet und über diese halt auch noch torgefährlich ist. Dortmund hat Batshuayi, der nicht viel braucht, um zu treffen. Auch dahinter sind einige Dinge möglich. Ich finde beide, wenn man jetzt die letzten Wochen betrachtet, sind für mich die klarsten Kandidaten auf die Champions League. Aber sollte hier es einen Verlierer geben, dann könnte es für den, je nachdem wie die Konkurrenz spielt, doch nochmal relativ schwierig werden, weil es ist alles relativ oben, relativ eng zusammen oben. Schalke hat auch noch im Hinterkopf, dass sie schon gleich unter der Woche am Mittwoch schon wieder gegen Frankfurt spielen. Im DFB-Pokal im Halbfinale ist auch ein ganz wichtiges Spiel für Schalke, denn mal wieder in ein Endspiel einzuziehen, das würde auch der ganzen Mannschaft gut tun. Das würde Domenico Tedesco gut tun, der eine wirklich gute Saison als Trainer von Schalke absolviert. Das würde Christian Heidel gut tun. Das würde vor allem auch noch mal ein bisschen finanzielle Probleme beseitigen bei Schalke und noch ein bisschen mehr Spielraum schaffen für die kommende Saison, denn da stehen ja auch einige Neuverpflichtungen auf dem Programm. Also es ist, das kann ein Schlüsselspiel für beide Mannschaften werden, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Also eine Prognose zu treffen ist extrem schwer, aber ich würde im Moment sagen, dass es wirklich, wenn man alles zusammennimmt, nach Unentschieden riecht.
Also wieder ein Spiel wie vielleicht in der Hinrunde, aber nicht ganz so spannend und vor allen Dingen nicht so torreich.
Das denke ich auch, so ein Hinspiel, sowas lässt sich nicht wiederholen. Zumindest nicht in der gleichen Saison. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tore fallen, dass es auch ein 1-1 oder ein 2-2 gibt, weil A, bei Schalke Nastasic ausfällt, bei dem droht sogar das Saison aus. Das ist schon ein Faktor, weil er eigentlich einer der stabilsten Verteidiger in dieser Saison ist. Dortmund baut in den letzten Wochen oder eigentlich im gesamten Saisonverlauf schon so viele individuelle Fehler ein, hat ein paar Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Lukas Piszczek ist noch gut und liefert auch relativ konstant gute Leistungen, aber danach wird es schon relativ dünn. Dortmund hat zwar viele Außenverteidiger im Kader, aber keinen, der wirklich konstant über die ganze Saison einigermaßen gute Leistungen gezeigt hat. Ansonsten gibt es auch auf allen Positionen Formschwankungen. Wenn ich mich jetzt auf ein Ergebnis festlegen würde, würde ich 1-1 sagen, aber ich halte ein 2-2 genauso für möglich.
Auf jeden Fall ein Unentschieden. Christoph, glaubst du auch an Unentschieden oder sagst du, eine der beiden Mannschaften macht's am Ende doch, vielleicht doch Schalke, weil die jetzt auch vom letzten Wochenende dann doch noch was gut zu machen haben?
Ja, also ich muss mich da einfach meinem Vorredner anschließen, dass es unfassbar schwer zu prognostizieren ist. Ich muss allerdings sagen, unter Peter Stöger bin ich bei Dortmund immer sehr, sehr kritisch. Ich finde nicht, dass da wirklich konsistent irgendwas zu sagen ist. Sie spielen aus meiner Sicht überhaupt nicht überzeugend, haben mal inzwischen gute Phasen drin, haben aber auch so viele Schwächen noch aufzuweisen. Von daher sehe ich Schalke tatsächlich leicht favorisiert und bin auch derzeit geneigt zu sagen, dass Schalke einfach momentan die bessere Mannschaft ist. Ich weiß, ich habe jetzt das Kicker-Interview von Roman Weidenfeller auch nochmal genauer durchgelesen und finde es schon sehr, sehr bemerkenswert, was er an Aussagen trifft. Und das spricht eher gegen die Mannschaft aus meiner Sicht.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, welche Aussagen du da besonders meinst, für alle, die es nicht gelesen haben.
Er bezog sich da auf die komplette Saison und meinte, dass die Einzelinteressen einfach zu wichtig genommen werden oder genommen wurden. Und ich glaube, wenn solche Aussagen von einem solchen Spieler, der ja wirklich seit 2002 im Kader steht, getroffen werden, sollte das zu denken geben. Und ich glaube auch nicht, dass die ganzen Probleme, die in der Mannschaft bestehen, gelöst wurden oder gelöst worden, dass das überhaupt möglich war. Und ich glaube nicht, dass sich sowas denn auch vor so einem Spiel ausblenden lässt. Ich glaube schon, dass beim BVB einiges im Argen liegt und sie denn auch Schalkes Mannschaft charakterlich derzeit stärker und glaube, dass sie deswegen gewinnen werden.
Wie hoch?
2-1.
Alles klar, das werden wir überprüfen. Sonntag um 15.30 Uhr Anstoß auf Schalke beim Duell zwischen Schalke und Borussia Dortmund. Und vom Ruhrpott-Derby schauen wir nochmal in die Serie A, denn da wird der Spieltag und da wird das Fußballwochenende beschlossen mit dem Rom-Derby, mit dem Duell Lazio gegen die Roma. Das gleich bei uns hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de in der Vorschau.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
90 plus und R-Matchday auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf unser 5. Spiel im Programm und das ist das Duell zwischen Lazio und Roma, also das Derby della Capitale in der Serie A. Lazio empfängt die Roma und das ist gleichzeitig ja auch das Spiel des 4. gegen den 3. Beide punktgleich mit jeweils 60 Punkten in der Tabelle platziert. Und dieses Duell hat damit also eine gewisse Brisanz, nicht nur die, die es sowieso schon hat, weil nämlich auch beide Mannschaften aufpassen müssen, dass sie von hinten nicht noch überholt werden, denn Inter auf Platz 5, die drücken und würden ja gerne ein oder vielleicht beide dann auch noch rausschmeißen aus den Champions League-Rängen und deshalb stellt sich vor diesem Duell die Frage, wer setzt ein Zeichen im Kampf um Platz 3? Manu, was glaubst du, wie siehst du dieses Duell?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ein absolutes Fußballfest werden kann. Die Roma kommt mit unglaublicher Euphorie nach dem 3-0 gegen Barcelona, hat sowieso in den letzten Wochen eine ganz solide Form. Das wird nochmal einen extremen Schwung geben, dieses Spiel. Die sind komplett euphorisiert, sind komplett ausgerastet am Dienstag und wollen jetzt natürlich auch den direkten Konkurrenten schlagen, wollen den Vorsprung auf Inter beibehalten, wollen Lazio distanzieren. Aber auch Lazio, die jetzt heute noch in der Europa League gegen Salzburg spielen, haben viel vor. Ciro Immobile spielt eine herausragende Saison, ist on fire, will auch gegen die Roma treffen. Wenn Lazio heute ins Halbfinale der Europa League einzieht, ist da auch nochmal eine gewisse Euphorie vorhanden. Das Selbstvertrauen wird nochmal stärker. Ich denke, die werden sich auf jeden Fall am Wochenende alles abverlangen. Das wird ein unglaublich intensives Spiel, gute Stimmung und da wird es sich auf jeden Fall lohnen, reinzuschauen. Auch hier würde ich im Moment beide so gut wie auf Augenhöhe sehen. Da würden wirklich kleinere Fehler entscheiden. Beide Mannschaften haben gute Trainer. Simone Inzaghi spielt mit Lazio wirklich eine sehr gute Saison, hat das Team stabilisiert und hat auch mit vermeintlich auf einigen Positionen eher kleineren Namen eine wirklich gute Grundordnung geschaffen, das sein System, sein Spielziel implementiert. Gleiches gilt für Di Francesco auf Roma-Seite, der jetzt vor dem Barca-Spiel die Grundordnung komplett überworfen hat und eine sehr offensive Ausrichtung gewählt hat, wo es Risiko gegangen ist, aber die Mannschaft hat auf jeden Fall geschafft, dass die Barca wirklich fern vom Tor blieb, dass auch kleinere individuelle Fehler, die Roma selbst gemacht hat, dass die schnell wieder ausgebügelt wurden, dass jeder für jeden gelaufen ist. Man weiß jetzt nicht, wie viel Kraft die Roma jetzt gegen Barca gelassen hat, aber ich glaube, allein dadurch, dass sie 2 Tage mehr zur Regeneration haben als Lazio, ist das schon kein großer Faktor mehr. Also ich sehe wirklich beide auf Augenhöhe, vielleicht die Roma ein bisschen favorisiert, aber da kann echt alles passieren in dem Spiel.
Christoph, deine Einschätzung zu diesem Derby della Capitale, die Roma auch aus deiner Sicht auf einer Erfolgswelle jetzt durch diesen Sieg gegen Barcelona, oder ist das vielleicht auch was einen so ein bisschen auslaugt, wo man dann sagt, na, man hat sehr viele Körner sowohl auch physischer als auch psychischer Art gelassen?
Ist sicherlich eine interessante Fragestellung, gerade natürlich, du sprichst es an, die emotionale Belastung und auch das Commitment zu diesem Spiel wird sich sicherlich auch auswirken auf dieses Spiel. Da wird man unglaublich viel gelassen haben, aber auf der anderen Seite das Selbstvertrauen, was dazu gewonnen wurde, ist eine sehr interessante Fragestellung. Aber ich finde es oft bemerkenswert, wie in solchen Spielen, gerade in so einem Derby, das dann komplett egal sein kann, wie viel Pause davor war. Ich meine, klar, das sind 2 Tage, aber Lazio muss, glaube ich, heute gegen Salzburg nicht so viel aufwenden, kann sicherlich auch sich erlauben, den einen oder anderen Spieler zu schonen, was das Ganze so ein bisschen abmindert. So. Und ich finde Lazios Mannschaft einfach unfassbar interessant, gerade die offensive Konstellation um Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, die wirklich hervorragend harmonieren und mit Felipe Anderson ja jetzt im Laufe der Saison auch noch eine wahnsinnig gute Alternative dazu bekommen haben. Ich bin großer Fan von ihm. Ich mag seine direkte Art, seinen Zug zum Tor. Und das gibt Immobile auch noch wesentlich mehr Räume und macht Immobile sogar aus meiner Sicht noch gefährlicher. Dahinter dann Milinkovic-Savic, der aus meiner Sicht einer der interessantesten Spieler der Serie A ist. Also ich glaube, dass da auch unfassbar viel Qualität ist. Und ich glaube nicht, dass solche Überlegungen wie dann
Tage der Pause entscheidend sein werden. Die Roma natürlich hat gezeigt, was sie drauf hat, aber ich glaube tatsächlich, dass Lazio das Ding für sich entscheiden kann.
Also wie hoch wird es ausgehen?
Oh, sehr, sehr schwer. Die Roma ist sehr, sehr stark defensiv, mit Alisson natürlich einen überragenden Keeper. Ich glaube, ich muss auch hier mit dem 2-1 für Lazio gehen.
Manu, dein Tipp, geht der in die gleiche Richtung oder vielleicht doch noch ein höherer Sieg?
Nee, dann tippe ich das Gegenteil, 2-1 für die Roma.
Ja, das ist auch gut. Dann haben wir ein bisschen gegenteilige Meinung hier zum Derby della Capitale. Am Sonntag 20:45 gibt's das Ganze dann in der Serie A. Und hier bei uns auf meinsportradio.de bei 90plus und rmatchday haben wir ja doch noch einen hier in der Sendung. Nach den 5 Fragen folgen wie immer die 3 gewagten Prognosen und die stellen unsere Kollegen Christoph Albers und Manuel Behlert jetzt natürlich. Christoph, fang noch mal an. FC Southampton tankt Hoffnung und Punkte zu Hause gegen Chelsea, sagst du?
Nee, sag gar nicht ich. Das sagt unser Chefredakteur, Chris McCarthy. Ah. Von dem stammt die Prognose. Wenn es so eintreffen sollte, sollte er auch den Credit bekommen. er meint, dass der FC Southampton die Katastrophensaison der Saints ja mit einem Sieg dann doch zumindest in die richtigen Bahnen leitet und zumindest noch die Chancen erhält auf den Klassenerhalt. Ich meine, klar, FC Chelsea zuletzt sehr, sehr schwach drauf gewesen und hat zumindest jetzt auch die Champions-League-Qualifikation aus den Augen verloren. Von daher sicherlich sehr, sehr berechtigte These und ich kann mir gut vorstellen, dass sie eintrifft, aber wie gesagt, mal gucken, ob der Herr McCarthy recht hat.
Das werden wir natürlich ganz besonders überprüfen, werden wir besprechen. Dann, Manu, du hast eine These, die klar dir zuzuordnen ist. Freiburger Befreiungsschlag mit Sieg in Mainz, sagst du?
Genau, in den letzten Wochen sind beide ja relativ formschwach, gerade in der Offensive hapert es bei beiden. Deswegen ist da eine Prognose überhaupt nicht so einfach, deswegen sind sie auch gewagt. Ich denke, dass Mainz auf dem Relegationsplatz stehend noch den etwas größeren Druck hat, gerade weil in der letzten Woche kurz vor Schluss der Sieg gegen Köln noch möglich gewesen wäre, aber Kaysson die Riesenchance vergeben hat. Vielleicht ist das eine Schlüsselaktion, die einen mentalen Knacks verursacht. Freiburg hat jetzt die Wochen der Wahrheit mit vielen direkten Duellen. Die spielen noch gegen Köln, die spielen noch gegen Hamburg, die spielen jetzt gegen Mainz. Ich bin der Meinung, dass das ein hohener Ball entscheiden wird. Petersen trifft irgendwie, ömmelt da irgendein Eckball rein und Freiburg gewinnt das Ding. Und dann sieht es für Freiburg so aus, dass der Vorsprung auf den Relegationsplatz dann 6 Punkte beträgt und das lassen sie sich dann auch nicht mehr nehmen. Dementsprechend denke ich, dass Freiburg am Montagabend dann den Klassenerhalt klar macht.
Und das, obwohl Petersen ja neulich beim ruhenden Ball jetzt nicht so besonders treffsicher war.
Genau, ja, diesmal weiß ich nicht, irgendwie schießt er, köpft sich an, irgendwas wird er schon machen. Also bin ich zuversichtlich.
Das werden wir dann ebenfalls überprüfen. Und Christoph, jetzt kommt deine These. Die ist auch klar dir zuzuordnen. Du sagst, Sevilla verliert im Kampf um die Europa-League-Qualifikation an Boden. Hat dieses Aus gegen Bayern München so viel psychische Körner gekostet?
Nicht nur das Aus, tatsächlich auch die generelle Entwicklung in den letzten Wochen vom FC Sevilla. Da liegt gerade sehr, sehr viel im Argen. Es läuft absolut nicht rund. Man ist zurückgefallen in der Liga auf den 7. Tabellenplatz. Zwei Tabellenplätze hinter dem Erzrivalen Betis, die aus meiner Sicht von allen Kandidaten gerade die besten Chancen auf die direkte Qualifikation für die Europa League haben. Und da kommen wir dann auch schon zum Punkt. Es ist jetzt das Spiel um die Europa League Qualifikation, der FC Villarreal auf dem 6. Platz, den der FC Sevilla ja so sehr begehrt, und Sevilla auf Platz 7. Villarreal, genau wie der FC Sevilla zuletzt, eher formschwach, 2 Spiele verloren, aber aus meiner Sicht insgesamt momentan einfach besser. Sevilla, wie gesagt, auch ein unfassbar schwaches Spiel absolviert. Immerhin haben sie gezeigt, dass sie zumindest noch ein bisschen Feuer in sich tragen, auch wenn sie jetzt nur ein paar Bayern-Spiele umgeholzt haben. Ich glaube nicht, dass es aktuell reicht beim FC Sevilla. Da fehlt auch einfach momentan das Konzept, wie soll es wieder in eine andere Richtung gehen. Es fehlt das Selbstvertrauen und es fehlt auch einfach die Beherrschung. Und da ist der FC Villarreal einfach einen Schritt weiter.
Also auch das eine gewagte These. Sevilla verliert im Kampf um die Europa League Qualifikation an Boden, sagt Christoph Albers von 90 Plus. Er war zusammen mit Manuel Behlert von 90 Plus hier bei uns im 90 Plus und er Matchday auf meinsportradio.de. Unsere 5 Fragen und 3 Prognosen an das europäische Fußballwochenende gibt es jede Woche hier auf meinsportradio.de und alles rund um die Spiele, die europäischen Fußballspiele, könnt ihr natürlich nachlesen bei den Kollegen von 90 Plus und weiter nachhören bei 90 Plus On Air. Die Podcasts findet ihr auch bei den Kollegen auf der Webseite und natürlich findet ihr auch überall die Möglichkeit, uns und auch den Kollegen von 90 Plus Feedback zu geben bei Facebook, bei Twitter, auf den Webseiten direkt. Viele Wege, um das zu tun. Nutzt sie, kommuniziert mit uns, gebt uns Hinweise, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Wir freuen uns über euer Feedback und meinsportradio.de könnt ihr natürlich nicht nur auf der Webseite hören, sondern auch bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Vielen Dank an Christoph und an Manu.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.